Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein.
Und mein Name ist Tom Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem fantastischen Podcast, Patrick. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber es ist so gesundheitspolitische Windstille gerade. Also man hat den Eindruck, nachdem das gesundheitspolitische Highlight des Jahres, der Deutsche Apothekertag, jetzt nun wirklich in der quasi im Plusquamperfekt angekommen ist, ja, da schaue ich so drauf und denke so, und jetzt? Und was kommt denn jetzt? Also was ist denn jetzt? Und jetzt ist, dass am vergangenen Wochenende ja nun wirklich diese berühmteste aller berühmtesten Krankenhausklinikreformen, wie auch immer, dann tatsächlich durchgegangen ist. Sie hat die Gremien passiert sozusagen. Sie kann jetzt Gesetz werden. Die Krankenhäuser können endlich dicht gemacht werden. Als ob das ein feuchter Traum der Bürgerinnen und Bürger gewesen wäre, endlich Krankenhäuser zu schließen und damit wird das System dann saniert, oder?
Ja, also die gesundheitspolitische Windstille, ja, das würde ich auch so sehen. Allerdings ist natürlich gerade wegen der Krankenhausreform und den damit verbundenen Beitragskostensteigerungen und damit jetzt diese Diskussion über Beitragssteigerungen Herr Lauterbach jetzt im Sturm quasi, ne?
Der ist im Sturm, du meinst jetzt, der ist im Auge des Sturms. Er ist nicht selber der Sturm.
Im Auge des Sturms.
Ja, genau. Er ist kein Stürmer, obwohl er sich selber natürlich so sieht eigentlich. Ja, ich habe jetzt wieder ein Foto von ihm gesehen. Ja. Da hat er irgendwie aus meinem früheren Heimatkreis Düren Fußballspielende zu Gast gehabt und hat sich auch selber geoutet, dass er früher auch Fußball gespielt hätte in Oberzier. Ja. Das ist nicht alles besonders relevant. Aber Sturm ist gerade nicht. Ich finde, es ist Flaute. Es ist Flaute. Ja. Und bei dieser Klinikreform, da wundert mich so ein bisschen auch, es hat ja da ganz viel Debatte gegeben und so, und jetzt ist das durch. Und ich höre immer nur, ja, wir hätten Überkapazitäten an Betten. Ja, und die müssten deswegen, so nach dem Motto, und deswegen gäbe es auch unnütze Operationen und unnütze Behandlungen und Liegezeiten und das würde alles am Ende dazu führen, dass diese die gesetzlichen Krankenversicherungen zu viel bezahlen müssten. So, und gleichzeitig hätte man aber eine mindere Qualität und die wolle man erhöhen, indem man mehr Spezialisierung an bestimmten Orten sammelt und verdichtet. Und ich denke dann immer, erstens kostet ja so ein Umbau Geld. Also ein systemischer Umbau, sagt er ja auch immer, Reformen, da muss man sich ja entscheiden und dann kosten die Geld. Ich frage mich aber, wer hat denn eigentlich analysiert, dass es danach preiswerter wird und dass es besser wird? Also war das in North Dakota oder gab es eine Analyse?
Nein, Herr Lauterbach ja angeblich selbst, er hat ja gesagt, das wird Geld kosten und dieser Herbst der Reformen, der ja mal ausgerufen worden war, würde natürlich erstmal teurer werden, aber hat im Interview neulich gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass es nächstes Jahr dann nochmal so eine Kostensteigerung gibt.
Nein, natürlich. Nächstes Jahr ist ja auch Bundestagswahl. Nächstes Jahr Bundestagswahl, da gibt es
genau.
Die gibt es vorher.
Was ich meinte mit Sturm, die Frau Reimann die vom AOK-Bundesverband hat ja Herrn Lauterbach vorgeworfen, er wäre der teuerste Gesundheitsminister aller Zeiten. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, was der noch vor Reformen anstoßen soll, die dann Geld kosten.
Für diejenigen, die es nicht mehr wissen, wer Caro, ne, also die war mal selber gesundheitspolitische Sprecherin in der SPD-Fraktion, derselben SPD-Bundestagsfraktion, in der auch Karl Lauterbach saß. Ja, also genau. So, und wenn die sagt, mein Parteikollege ist der teuerste überhaupt. Da würde ich sagen, das sagt ja mal was ganz anderes aus. Jetzt muss man sie in ihrer Funktion natürlich betrachten, die sie da hat, nur Patrick 1. Lauterbach mit seiner Reform, also das eine ist jetzt die Klinikreform. Ich weißt du, der stößt die jetzt an und dann schauen wir mal, in welcher Konstellation, in welcher Regierung dann damit leben und wird arbeiten müssen. Erstens. Was denn eigentlich die ganzen, die Mandatsträger auch in den Kreisen, in den Bundesländern dazu sagen? Ja, also wie denen das eigentlich gefällt, wenn die da alle unterwegs sind. Also das eine ist, dass du es entscheidest. Das andere ist natürlich die Umsetzung und die Geschwindigkeit der Umsetzung. Und ich frage mich auch immer, wenn der sagt natürlich, ja, da werden jetzt einige schließen, die nicht rentabel sind oder jetzt, also einige werden jetzt gerettet und andere werden schließen müssen, also relativ viele im Übrigen, ja, also man redet ja von etwa einem Drittel, weil Überkapazität ein Drittel der Betten ist, nach Aussage des BMG, dann frage ich mich ehrlich gesagt, okay, sind das die Kliniken, die in Kettenhand sind? Ja? Oder sind das die Krankenhäuser, die in, weiß ich nicht, in anderer Trägerhand sind? Ja, die konfessionellen zum Beispiel. Ja. Oder. Ja, und wird es Klinikübernahmen denn auch geben deswegen in den kommenden Monaten und Jahren, dass wir eins sehen werden, dass dort auf der Verhandlerseite die Krankenkassen ein neues Problem womöglich haben werden, dass dann nämlich Klinikverbünde noch viel größer werden, ja, und dass wir eine ganz neue Struktur in diesem auch Markt sehen werden. Und dann die kleinen Verhandler wegbrechen. Was bedeutet das denn für die Krankenkassen, dass es dann einfacher wird? Das wage ich mal zu bezweifeln und nicht, dass der Preis steigt mit der Spezialisierung. Ich habe noch keine Spezialisierung. Mhm. Weder wenn es um Essen geht, um Trinken geht, um Schlafen irgendwo geht, Klamotten, wo auch immer. Ich habe noch keine Spezialisierung erlebt, wo am Ende alles günstiger geworden wäre. Das glaube ich nicht. Und dann kann man auch sagen, ja, aber dann wird die Qualität wenigstens besser. D'accord. Aber den Beleg jetzt zu diesem Zeitpunkt, vor dieser Umstellung, den kann keiner liefern. Das ist Hoffnung.
Naja, der Herr Lauterbach argumentiert ja wie bei all seinen Reformen damit, dass es zu lange liegen geblieben ist und dass man das jetzt dringend machen muss, weil sonst hier die kalte Inflation, die Kliniken in die kalte Insolvenz rutschen und er will ja ein geordnetes Markt ausscheiden.
Eine geordnete Insolvenz, das ist auch schön.
Du hast natürlich vollkommen recht, den großen Klinikkonzern, da kam ja auch Beifall aus der Ecke, weil die natürlich es viel leichter haben, da diese Strukturen so zu bauen, dass es für sie passt.
Ja, das ist ja immer noch ein Minister, der sitzt gerne mit den großen Konzernen, mit Fresenius und mit der Deutschen Telekom und T-Systems und wie auch immer, sitzt der gerne zusammen in Gremien auf Bühnen, lässt sich einladen, wie auch immer, natürlich kriegt er kein Geld dafür, also nehme ich mal an, das, was mich natürlich da so ein bisschen auch fragend stimmt, ist, okay, jetzt kommt diese Reform, jetzt wird die durchgesetzt, von wem auch immer, in den kommenden Monaten und Jahren. Und wer übernimmt eigentlich die Verantwortung, wenn das nicht funktioniert? Das ist so ähnlich wie bei der Debatte, wie war das jetzt nochmal alles vor 2, 3, 4 Jahren während der Pandemie, die Entscheidungen, die dort getroffen wurden. Da wird ja auch drüber gesagt, ach Leute, lasst uns doch nicht jetzt gegenseitig verkloppen und so. Ne? Wir müssen eigentlich mal nachgucken, aber so richtig wollen wir nicht. Und das erinnert.
Weil wir auch verzeihen können.
Wir müssen ja verzeihen können. Ja, also insbesondere mir muss man verzeihen können, wenn ich die falschen Entscheidungen getroffen haben sollte. Und das fühlt sich so an. Und wir haben ja eine andere Reform, wo Herr Lauterbach ja eigentlich jetzt mal sich die Zeit nehmen sollte, um ein bisschen nachzupflegen. Ist ja das, wenn es um die Freigabe, ich nenne das immer vereinfacht Freigabe von Cannabis geht, ja, das ist alles passiert, das ist durch den politischen Prozess gegangen, da sollten die Clubs entstehen und dies und das. Und alle erzählen, ich lese in der gleichen Bild-Zeitung, die irgendwie wieder einen Vorsorgegipfel für Herrn Lauterbach macht, ja, weil der Kollege Kautz, wie auch immer, da die besten Verbindungen hat. Ich weiß es nicht, wie sowas funktioniert, ich ahne es nur. Aber in der gleichen Bild-Zeitung lese ich, dass wir ein zunehmendes Drogenproblem haben mit Gangs, mit übrigens insbesondere vor Lauterbachs Wahlkreis Haustür, ja, Köln zum Beispiel im westlichen Rheinland, ja. Da hat er nicht nach Holland geguckt, haben ihm ja auch alle immer gesagt, hat er leider nicht nach Holland in die Niederlande geguckt, um zu schauen, wie kann man doch falsch machen. Ja, bei der Liberalisierung, sondern jetzt hat er hat sozusagen, ich kenne einen Juristen, der Abt, der sagt bei dieser Gelegenheit immer, wenn irgendwas geändert werden soll, sagt er immer, der wird die Büchse der Pandora geöffnet. Aber das hat Lauterbach gemacht und ich frage mich, wer kehrt denn jetzt eigentlich nach? Macht er das noch selber mit seinem Ministerium oder sagt er, nö, wir waren ja eigentlich nur für die Öffnung zuständig, das, was danach kommt, sollen die Innenminister machen.
Na genau, so ist es. So ist ja so das Typische, dass das wie so ein Minister dann umgeht, der sagt, ich habe die Strukturen geschaffen, ich habe ja die Clubs vorgesehen, wenn die jetzt nicht genehmigt werden, ist das ja nicht mein Thema. Weißt du, das ist so ähnlich wie bei den Versandapotheken, da macht jemand ein Gesetz, dass keine Exponi gewährt werden dürfen und dann machen die das und niemand fühlt sich dafür zuständig, weil ein Ministerium sagt, ich habe doch das Gesetz geschrieben, wir haben es doch verabschiedet, ist doch alles geregelt eigentlich, ist nicht mehr meine Baustelle. Und so ist es ja hier bei den Cannabis-Clubs auch, wenn es keine Clubs gibt und du musst am Schwarzmarkt dein Gras besorgen, dann ist diese Legalisierung, also mit Ansage gescheitert quasi.
Genau, die ist gescheitert Und das ist noch gar nicht so lange her. Also nur mal ganz kurz, diese Legalisierung, die ist ja erst ein paar Monate alt für mich gefühlt. Ja, und dann kann man immer einen Übergangsprozess beschreiben und das haben sie ja auch hier getan. Nur das BMG hat mit massivem Druck das durchgedrückt, er hat sich das auf die Fahnen geschrieben, er hat sich feiern lassen, ja, von allen, die das gut fanden. Und der ganze Rest, übrigens eine sehr, sehr, sehr große Mehrheit, hat drauf geguckt und hat gesagt, hä, wieso? Und genau das ist nämlich jetzt auch der Zustand, in dem sich dieses Gesetz und alles andere bewegt. Da sind halt womöglich ein paar Millionen, die das feiern, da sind aber ein paar zig Millionen, denen das entweder A, egal ist oder die das B, doof finden. Zum Beispiel...
oder die das vielleicht C dann irgendwann vielleicht auch ausbaden
müssen. Ja, vielleicht auch, weil die sagen, ja, was war jetzt nochmal mit Jugendschutz? Der ist mir vielleicht ein größeres Anliegen, hier anders unterwegs zu sein. Und da gibt es diese Clashs, ja, und diese Clashs, die finden gerade in einem Raum statt, wo sich halt Karl Lauterbach, das BMG, die Gesundheitspolitik einfach jetzt zurückgezogen haben und sagen, ja, lass die mal machen, das müssen die hinkriegen. Ich frage mich nur, wie wird das denn dann bei der Klinikreform werden? Wird das bei der Klinikreform am Ende auch so werden, dass wenn die Kreise, die Bundesländer, wie auch immer, die auch natürlich Versorgungsinteressen haben mit Blick auf ihre Bevölkerung im Lokalen, im Regionalen, im Bundesland und auch grenzüberschreitend, was machen die denn? Die werden doch auch da in irgendeiner Form sich durchsetzen wollen und sagen wollen, pass mal auf, dieses Krankenhaus, das bleibt hier. Ich möchte, dass die Menschen versorgt werden. Ich möchte, dass wir eine Basis versorgen. Die sagt er jetzt zu, aber das ist, glaube ich, Lauterbach-Style. Ja, da einfach zu sagen, ja, das kriegen wir schon hin. Das ist so ein bisschen wie bei Alf, null Problemo irgendwie. Ja, bei jedem Thema. Und dann wird die Katze gefressen. Oder gejagt.
Es gibt ja doch... Es gibt ja noch ein Gesetz, weil wir ja gerade sie so ein bisschen durchdeklinieren, die er das auf den Weg gebracht hat, dieses Medizinforschungsgesetz, ne? Wofür er ja auch als teuerster Gesundheitsminister aller Zeiten gelten kann. Er kann ja sich mit Lilly hinsetzen und kann diese Ansiedlung in Rheinland-Pfalz feiern. Ausbaden muss das auf Strecke dann auch eine gesetzliche Krankenversicherung, die diese Preise zahlen muss.
Ja, natürlich. Und das ist auch ein Beispiel für. Und ich will eins hier deutlich sagen, ich kritisiere doch kein einziges Unternehmen dafür, dass es sagt oder dass es zur Politik geht und sagt, pass auf, also Standortpolitik betreibt, sagt, pass auf, Arbeitsplätze, Steuern, Investitionen, wie auch immer, was gibst du mir? Das ist ein Prinzip übrigens, was die Politik sehr gut kennt und zwar von sich heraus. Ja, wenn du Koalitionen schmiedest, also man sieht ja, wenn es nicht so richtig funktioniert im nächsten Schritt, wie bei der Ampel, bei den Grünen, der SPD und der FDP, was dann rauskommt. Ja, und da ist die Industrie natürlich standortgetrieben und da ist sie auch davon getrieben, das muss man nicht besonders moralisch finden. Ich sage, unternehmenspolitisch ist das natürlich komplett verständlich. Die haben hier Interessen zu verwalten und das sind Eigentümerinteressen, wer auch immer die sind. Und so läuft's halt. Und so macht Doc Morris in Halle oder wo, schließen die, machen sie einen Versender dicht, weil sie sagen, jetzt brauche ich den.
Ihr Versandzentrum,
genau. Ihr Versandzentrum wird dann dicht gemacht, weil sie sagen, den Standort brauche ich nicht mehr, ist zu teuer, mache ich anders. Mache ich also aus Holland oder woher auch immer. Punkt.
Fördergelder sind aufgebraucht, ne?
Naja, das ist so. Und
das ist so,
ja. Aber die Frage ist, das ist Strukturpolitik. Und Gesundheitspolitik ist sicherlich auch irgendwie Strukturpolitik. Nur, ich muss beides sehr clever miteinander verbinden. Und da habe ich den Eindruck, ich bin mir nicht sicher, ob Lauterbach da der cleverste ist. Also das Cannabis-Gesetz zeigt, nö.
Ja, und dann die Milliarden da rauszuhauen an GKV-Geldern für diese Gesundheitswirtschaft oder Gesundheitsindustrie und die Millionen nicht übrig zu haben für die Leistungserbringer, das ist dann
halt. Und alle, die mir gerade erzählen, auch beim Krankenhaus oder sonst irgendwie, ja, oder auch bei den Apotheken immer mal wieder jetzt gerade in dieser Krisensituation, da kommen wir vielleicht auch noch gleich auf unser Thema, da kommt ja dann immer hinten durch, hier Fremdbesitz oder sonst irgendwie, ne? Und dann gucke ich in die USA und lese, was da im Apothekenmarkt los ist. Wie die Apotheken von den Ketten, die den Markt dominieren, massenhaft, zum Teil zu Tausenden, zu Hunderten und zu Tausenden, und zwar auf einen Schlag dicht gemacht werden. Was hier ein schleichender Prozess ist seit vielen Jahren und sich jetzt verstärkt hat, passiert da einfach, indem eine Konzernzentrale sagt, na, machen wir jetzt mal 700 oder 1000 oder 1200 dicht. Ja. Das musst du dir mal vorstellen, was bedeutet das für Versorgung? Ja.
Du, England genau das Gleiche. In England hat die größte Apothekenkette von Silesio Lloyds ist in die Pleite gegangen und da sind einfach ein paar tausend Standorte weggefallen. Ja? Und jetzt hast du nur noch irgendwelche solche Krüspelbuden. Genau. Also es ist unglaublich.
Nur in North Dakota ist wahrscheinlich alles in Ordnung. Also nehme ich mal an, wird berichtet werden. Vielleicht haben die aber auch alte Landkarten irgendwie so ein, weiß ich nicht, aus den 40ern oder so. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Nur, Patrick, es ist diese Reformprojekte, ja, und man natürlich, die muss man, finde ich, kritisch begleiten. Die sind auch kritisch begleitet worden. Und dann hören wir aber eins und eins, was uns ja selber permanent befasst, ist natürlich die sogenannte Apothekenreform. Da hat es jetzt mal wieder eine Veranstaltung gegeben mit Karl Lauterbach, kurz vor diesem Podcast, ich glaube am Vorabend oder so, oder zwei Abende vor, ich weiß es nicht genau. Montag. Und da hat er am Montag dieser Woche. Und da hat er ja auch wieder was zum Besten gegeben, nämlich Folgendes. Jetzt blenden wir das nicht ein, sondern Holstein wird sagen übrigens, Leute.
Ach so. Naja, Karl Lauterbach. Genau, Karl Lauterbach hat eigentlich mehr oder weniger, also waren ja wieder Apothekerinnen und Apotheker vor Ort, was ja ziemlich cool ist. Also wenn Herr Lauterbach durch die Lande tingelt, wird er ja konfrontiert mittlerweile mit der Kritik, die es da gibt. Und er hat da mehr oder also sehr offen eingeräumt, dass das wohl nichts mehr wird. Dass da wohl, also er hat zwar dann immer noch mal gesagt, ja, soll noch mal an einem Entwurf gearbeitet werden, aber man hätte sich ja nicht einigen können und deswegen wäre das nicht gekommen. Und
man hätte sich nicht einigen können, genau. Und das ist was, was natürlich auf der einen Seite, wenn man einiges liest, darin gut ist, aber wir bleiben dabei. Natürlich braucht es eine Reformierung. Es heißt ganz klar, wenn diese Reform, also wenn die sogenannte Strukturreform nicht kommt, gibt es auch nicht mehr Geld. Das sieht so aus. Das heißt, es läuft einfach so weiter. So, und dann läuft so weiter, bis irgendwann der Punkt erreicht ist, wo genug zugemacht haben, der Markt vielleicht von selber wieder, weißt du, wie so ein kaputtgeschrammeltes Riff irgendwo in der Karibik oder so, und wo man auf einmal feststellt, ach guck mal, das Leben kehrt zurück.
Da blühte da was.
Ja, das Leben kehrt zurück, weißt du, nach dem Winter folgt der Frühling oder so. Vielleicht ist das dann auch im Apothekenmarkt so. Ja. Ich glaube nur nicht ganz dran, ehrlich gesagt. Weil auch hier haben wir das Dilemma, wie im Krankenhausbereich, wie in allen anderen Bereichen. Die GKV muss drastisch ihre Beiträge erhöhen. Das war klar, dass das passiert. Ja, jeder, der nicht drüber gesprochen hat, hatte nur ein Interesse, bitte nicht zu früh drüber reden und so. Jetzt werden die drastisch erhöht. Was sind die Folgen? Wir sagen, es gibt massive Belastungen für ArbeitnehmerInnen. Es gibt massive Belastungen natürlich auch für die Unternehmen an dieser Stelle. Ja, und die sich fragen müssen, okay, nehme ich in Kauf, dass ich weniger Gewinn mache oder muss ich irgendwo Kosten einsparen? So, was bedeutet das für Personalthemen in einer ohnehin eher fragilen Wirtschaftsstruktur gerade? Und dafür ist auch im Wesentlichen Gesundheitspolitik verantwortlich. Wir hatten noch nie mehr Menschen in Arbeit in Deutschland. Es gab noch nie mehr Beschäftigungsverhältnisse. Das heißt, das Geld fließt in die GKV. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, das muss man mal erklären. Das ist so ähnlich wie bei den Steuereinnahmen, die sprudeln nämlich auch noch, egal wie schlecht über die Wirtschaft gesprochen wird. Diese Faktoren in dem Hochsteuer- und in Land Deutschland, die Kohle fließt weiter in die Systeme sozusagen, aber die Systeme sind zu teuer geworden. Das ist so. Jetzt könnten die Leistungserbringer werden immer sagen, nein, wir sind nicht zu teuer, es ist einfach so, es ist Inflation und es wird mehr in Leistung nachgefragt und deswegen brauchen wir halt auch mehr Geld. Punkt. Aber für die Apotheke sieht es düster aus, was das angeht.
Sieht düster aus. Das Krasse ist ja, dass der Lauterbach das ja selber einräumt. Er sagt ja selber, dass die Inflation die Kosten im Gesundheitswesen treibt. Er behauptet dann auch irgendwie, dass er mit keiner anderen Berufsgruppe so sehr im Dialog wäre mit den Apothekerinnen und Apothekern, was natürlich völliger Quatsch ist.
Video-Dialog. Also das ist ein BMG-Teledialog irgendwie.
Ja, oder vielleicht meint er auch wirklich, dass er da bei allen Veranstaltungen gejagt wird quasi. Aber die Reform vorzuenthalten, das ist halt einfach sträflich. Ja. Ne? Und er hat offensichtlich keinen Bock mehr. Warum soll er den auch haben? Also wenn er dann da am Montag wirklich einräumt, dass es das gewesen ist, warum soll er dann nochmal eine Kehrtwende hinlegen?
Nee, warum? Ich glaube auch, dass der hat jetzt die Klinikreform durch. Der muss bei Cannabis sich drum kümmern. Der hat immer noch das Thema Aufarbeitung Corona in seiner Legislatur, ist nicht erledigt. Das ist angekündigt von ihm eigentlich, dass er das erledigen wollte. Das ist nicht passiert. Der hat noch ein paar andere Baustellen. Ich glaube, auch die GKV-Ausgaben werden ihn als Minister massiv belasten. Er wird einiges investieren wollen, seiner Energie. für den Bereich der Digitalisierung, also das Thema Digitalagentur und auch Gematik und. Ich glaube, dass ihn das noch sehr befasst, weil, ich sag mal, da ist vielleicht auch seine persönliche Zukunft irgendwie dann dran gekoppelt, wenn er mal nicht mehr Minister sein sollte, ja, dass da die richtigen Leute, die richtigen Interessensgruppen auch so positioniert sind. Und wenn man sich die Line-ups vieler Veranstaltungen, die das BMG selber mit unterstützt, anschaut, da fragt man sich wirklich, wieso sitzen da eigentlich immer dieselben Konzerne? Ja, gibt es keine anderen, gibt's keine anderen Leistungserbringer im digitalen Raum, wenn es um Healthcare geht, als immer dieselben? Oder haben die einfach nur viel Geld und sagen, wir wollen investieren? Ja, und schießen damit auch die anderen raus? Oder sie setzen vielleicht sehr, sehr kostenspielige Themen durch, sehr kostspielige Themen, die GKV belasten werden? Ja, und wo man sich dann fragt, okay, und wer muss, welche Klinik muss sterben, welche Apotheke muss noch schließen, welche Arztpraxis soll nicht mehr versorgen, damit dieser neue Quatsch finanziert werden soll. Und es geht nicht darum, neuen gegenüber nicht aufgeschlossen zu sein. Nur all das muss sich selbst beweisen, bevor es zu Lasten der GKV von insbesondere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber auch Unternehmen in den Markt geschossen wird. Das ist das, was ich, das ist ja auch eine große Corona- und Covid-Erkenntnis. Das ist gut, aktionistisch zu sein in einem bestimmten Punkt, aber irgendwann muss man möglichst schnell übrigens auch prüfen, ist das richtig, was wir jetzt gerade machen? Nicht sagen, das prüfen wir in 2 Jahren. Weil dann ist die Kohle ausgegeben.
Aber er hat sich ja mit der elektronischen Patientenakte ein Thema rausgesucht, gegen das du nicht sagen kannst, ne? Also, dass du Gesundheitsinformationen zentral speicherst, das ist ja ein gutes Ziel für einen Gesundheitsminister. Die Frage ist halt, wie gut es dann umgesetzt wird.
Naja, und wer es umsetzt? Also ich finde das schon noch relevant, wer damit Machtpositionen ausgestattet wird. Das halte ich schon noch für einen wesentlichen Faktor. Ich bin ein Freund, also nochmal, Achtung, Freund einer sehr, sehr guten elektronischen Patientenakte. Ja, bitte. Und mit allem drum und dran und mit allen Informationen. Und ich hätte gerne den primären Zugriff darauf. Ich als Versicherter und Patient, nämlich als derjenige, der das bezahlt. Das bezahlt übrigens nämlich weder das BMG noch eine Arztpraxis, schon gar nicht T-Systems oder IBM oder sonst irgendwie, sondern wir Versicherte, egal übrigens auf GKV oder PKV oder wer auch immer, aber die Versicherten bezahlen das. Und deswegen müssen wir auch entscheiden können. Und wir ist halt nicht Karl Lauterbach. Also zumindest bei mir ist er kein Wir. Ja, der war bei dem Cannabis-Gesetz kein Wir, bei der Krankenhausreform, da bin ich nicht wirklich dabei. Apothekengesetz, Gott sei Dank, kommt es gerade nicht. Aber wir bräuchten mehr positive Energie in diesem Bereich vom BMG. Es gibt es nur leider nicht. Also ich bin da und das ist so, vielleicht ist das schon eine verfrühte Herbstdepression, jetzt nicht nur bei mir, dass ich denke, vielleicht hätte der Apothekertag doch noch 2, 3, 4 Wochen dauern sollen, da hätte man das Gefühl gehabt, es geht nach vorne. Vielleicht hat er aber auch diese Depression ausgelöst. Das halte ich für wahrscheinlicher. Und auch beim Lauterbach, der hat gemerkt, das System ist so stark, da kann ich mich nicht weiter mit anlegen. Das habe ich nicht mit. Das war jetzt, nachdem wir letzte Woche so schön über die PTA gesprochen haben. Und ich will an dieser Stelle mal sagen, wie wohltuend es auch manchmal ist, ganz viel positive Resonanz zu bekommen. Und hier aus der PTA-Szene, aber übrigens auch, das will ich mal sagen, von vielen Apothekerinnen und Apothekern, die ganz positiv reagiert haben und die das nicht anders sehen, also die sehr wertschätzend ihren PTAs gegenüber sind und die gar nicht, so wie wir, nicht ganz verstanden haben, warum einige wenige, gerade in den Spitzenorganisationen der Apothekerschaft, nicht ganz so wertschätzend sind. Aber so ist es halt. In diesem Sinne, das war der Podcast, nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheker und alle anderen, die nicht bei 3 auf den Bäumen sind. Man kann uns schreiben, man darf kommentieren, liken, disliken und am liebsten dann per Post. Also per Post geht auch, aber an postet nur mal so wissen.de. In diesem Sinne, tschüss und bye bye.
Ciao.
Ja, was war ich jetzt? Jetzt gehe ich raus an die frische Luft.
Viele Themen, ne?
Ja. Gut.